Fünfter Abschnitt. Ich habe meinem gesamten geistigen Lehrwerk den Namen seines letzten Bandes, Hortus Conclusus, vorbehalten und das Ganze zum Abschluss in diesem Namen zusammengefasst. Denn es ist wahrhaftig ein Hortus Conclusus, ein verschlossener Garten, in den kein Mensch gelangt, wenn ihn seine eigene geistige Führung nicht hineinführt. Ich habe wohl diesen Garten angelegt und mit Liebe, Sorgsamkeit und Hingabe gepflegt, bis er herangewachsen war. Aber ich bin nur der Gärtner, nicht der Herr des Gartens, und kann ihn keinem öffnen, wenn er nicht von dem Herrn des Gartens, der mein ewiger Vater ist, erwartet wird als Freund. Ich kenne die Freunde meines Vaters, in dem ich lebe, und meines Vaters echte Freunde kennen auch mich und wissen, wo ich zu finden bin, damit ich ihnen öffnen könne. Wer aber kein Recht hat, in diesen verschlossenen Garten zu gelangen, weil er von meinem Vater nicht erwartet wird, dem könnte ich nicht öffnen, auch wenn ich gegen das Gebot verstoßen wollte, das mir auferlegt ist. Mit anderen Worten gesagt, wenn auch alle Schriften, die zusammen mein geistiges Lehrwerk ausmachen, öffentlich erschienen und dort, wo man Werke des Geistes sucht, zu kaufen sind, so wird doch keiner, der diese Bücher erwirbt, ihre verborgenen Werte erlangen, der dazu nicht bereits berufen ist. Er kann wohl die Worte lesen und ihren Sinn sich deuten, aber dennoch wird er nicht fassen, was er hier fassen lernen könnte, wenn er bereits dazu berufen wäre. Nun ist aber in meinen Schriften zugleich alle Anleitung enthalten, wie ein Mensch zu der hier gemeinten Berufung gelangen kann. Und was hier in Betracht kommt, ist jedem Leser verständlich, wie auch Bäume und Gebäude eines verschlossenen Gartens denen sichtbar sein können, die noch keinen Einlass haben, um sich auf den Wegen des Gartens in seine Tiefen zu verlieren. So ist dennoch die Möglichkeit gegeben, dass man mein geistiges Lehrwerk deuten lerne, noch in dieser Erdenzeit. Nur muss solche Deutung von innen her erfolgen und ist nicht durch Bitten oder Fragen zu erhalten. Ich kann wahrhaftig keinen in mein geistiges Lehrwerk einführen, mag er auch alle meine Schriften besitzen und kennen, wenn er nicht selbst sich dazu bereitet, dass man ihm innerlich zu eröffnen vermag, was in der Zeit noch verschlossen ist. Obgleich dieses geistige Lehrwerk voll Ehrfurcht im Dienste ewigen Offenbarungswillens erwachsen ist, blieb dennoch viel mehr Inhalt in Verborgenheit, als offenbar werden konnte. In den Schlussrhythmen des Buches der königlichen Kunst, das in hohen symbolischen Bildern vom Wege zum Geiste spricht und bereits alles im Lichte aufleuchten lässt, was dann in den anderen Schriften der Seele im Einzelnen von allen Seiten her erkennbar wird, habe ich darauf hingewiesen, dass die mir im Geiste vereinten, ja, im Geiste mit mir bis zur Identität verschmolzenen, doch in ihrem Irdischen zuerst den Gedanken nur schwer ertrugen, dass da nun im Westen durch den Buchdruck jedem, der lesen könne, ohne jede Erprüfung dargeboten werden solle, was sie selbst gewohnt waren, erst nach härtesten Prüfungen den dafür Vorbereiteten mitzuteilen. An gleicher Stelle ist jedoch sodann ausgesprochen, wie diese mir wahrhaftig auch aus dem Fühlen meines Blutes wohlverständliche Besorgnis entkräftet wurde durch die Erwägung, dass man mit Namen nennen kann, was verborgen ist, ohne es denen offenbart zu haben, denen es noch nicht offenbar werden kann. Es ist im Grunde die ewige Erkenntnis selbst, die alle Offenbarung bewirkt und nicht etwa der Bildner der Texte, in denen sie beschlossen bleibt für alle, denen sie nicht selbst sich offenbaren will. Dahinter steckt keinerlei Geheimniskrämerei und nichts liegt mir ferner als das Bestreben, den von mir verfassten Schriften einen mysteriösen Nimbus anzudichten. Sie haben das auch wahrhaftig nicht nötig, denn sie sind selbst Mysterium und leuchten aus ihrer eigenen Lichtesfülle. Ich kann nur immer wieder vor der Torheit warnen, die da vermeint, den Inhalt dieser Schriften erfasst zu haben, weil die Worte dieser Schriften gelesen wurden. Man kann sie 100-mal lesen, ohne ihren Inhalt auch nur zu ahnen, weil der erst dann sich mitteilt, wenn der Lesende sich vorher selbst zu seiner Aufnahme bereitet hat. Ein volles Gefäß kann nichts anderes in sich aufnehmen, als was es bereits in sich umfasst. Erst muss darum der Leser zur Lehre kommen, bevor er die Lehre meiner Schriften in sich aufnehmen kann. Erst muss er sich selber gereinigt haben, ehe die reinste Erkenntnis, die in den Schriften meines geistigen Lehrwerkes sich verbirgt, ihn zu erfüllen vermag. Das ist kein Spiel mit Worten, sondern nüchterne Feststellung. Man kann auch nicht durch Hintertüren in den verschlossenen Garten gelangen. Es nutzt nichts, dass man alte und neuere mystische Schriften, alte und neuere Philosophen oder gar noch okkultistische Bücher befragt, um seinen Blick zu schärfen für die Dinge, die in meinen Schriften stehen, ohne dass sie einer finden könnte, der nicht dazu berufen ist. Wer solcher Berufung teilhaft werden will, der muss nicht nur leben, wie ich ihn leben lehre, und tun, was ich ihm zu raten habe, sondern auch tagtäglich wieder und wieder ohne Ungeduld die Seiten meiner Lehrschriften abfragen, die ihm noch so vieles verbergen, dass er später kaum fassen kann, wie ihm vormals verborgen sein konnte, was ihm dann sonnenklar entgegenleuchtet, wenn er die gleichen Sätze liest. Das ist eine Erfahrung, die jeder macht, der sich zu den Schriften meines Lehrwerkes hingezogen fühlt, auch wenn sie ihm längst mehr zu geben haben, als was er von ihnen zu erhalten erwartet hatte. Und es gibt kein Gebiet des irdischen menschlichen Lebens, für das nicht Rat und Hilfe aus diesen Büchern zu holen wäre. Weit mehr als nach Buch- und Kapitelbezeichnung jemals erhofft werden dürfte. Ich sage das nicht nur, ohne die leiseste Regung zu Ruhmredigkeit, sondern auch fast ohne Wissen um meine Autorschaft, wie wenn ein Fremder das geschrieben hätte, dem ich Formung geben durfte. Freilich kann ich nicht verhüten, dass ich darum weiß, was dieses geistige Lehrwerk umschließt und was daher in ihm zu finden ist. So wäre unnatürlich, wollte ich nicht, dass es möglichst viele meiner Mitmenschen schon in ihren Erdentagen fänden. Ich habe wahrhaftig dieses Finden können, soweit es an mir lag, so leicht gemacht, wie ich konnte, und ich suche es ja auch hier durch dieses Kodizil zu meinem geistigen Nachlass noch zu erleichtern. Das ist wahrhaftig der einzige Grund, der mich veranlasst hat, das, was hier zugefügt wird, noch aufzuzeichnen, und ich wüsste keinen anderen, der mich noch zu dieser Niederschrift nach dem Abschluss des Lehrwerkes hätte bestimmen können. Das Wesentliche muss aber der Leser tun, und wie er es tun kann, habe ich ihm hier nochmals gezeigt. Nur in äußerem Zusammenhang sei hier der Zuschriften gedacht, die mir entweder in recht wenig erfreulichem Gönnerton mitzuteilen pflegen, man habe sich die Sache etwas kosten lassen und sich für die teurere Halblederausgabe der Bücher entschieden, oder aber unverblümt ihrem Befremden Ausdruck geben, dass ich mir meine Unterschrift so hoch bezahlen ließe. Allen diesen guten Leuten sei hier zu ihrer besseren Orientierung gesagt, dass mein Honoraranteil an den Büchern, den ich im Erdendasein nicht entbehren kann, so gern ich auch auf ihn verzichten möchte, und so wenig er gesammelt ergibt, lediglich nach dem Ladenpreis errechnet wird, den eine broschierte Ausgabe kosten würde, wenn es eine solche gäbe, und dass sich dieser Anteil weder bei Leinen noch bei Halbledereinband erhöht, da diese dem Verlag ja nur Mehrkosten bereiten. Meine Unterschrift aber erfolgt selbstverständlich ohne jegliche Honorierung und verursacht mir nur die zusätzliche Mühe neuer Verpackung wie die Kosten und Umstände der Rücksendung. Damit dürften die wunderbaren Errechnungen, die nach dem Preisverzeichnisse meiner Bücher offenbar an vielen Orten vollzogen wurden, wohl endlich richtig gestellt sein. Ich muss diese Dinge für alle Zukunft ausgesprochen haben, denn ich bin es dem Offenbarungswillen im ewigen Geiste, der alleinige Ursache meines Lehrwerkes ist, in meinen Erdentagen schuldig dafür zu sorgen, dass dieses geistige Lehrwerk nicht in den Ruf kommt, es sei um des Geldes willen entstanden. Zugleich aber muss ich zu bedenken geben, dass doch die Anzahl signierter Sonderexemplare in jedem Einzelfall mit Absicht so klein gehalten wird, dass aus diesen Vorzugsausgaben für bibliophil interessierte Leser unmöglich nennenswerte Gewinne für Autor und Verleger erwachsen könnten. Ich besitze keine Erdkrume des Bodens, auf dem ich mietweise wohne, und die Konzentration auf die Niederschrift meines Lehrwerkes ließ wahrhaftig keinen Erwerb irdischer Güter zu. Damit aber dieser kleinen Abschweifung auch der Humor nicht fehle, sei sie abgeschlossen mit dem Bericht, dass mir auch zuweilen in aller Unschuld Briefe geschrieben wurden mit Bitten, dies oder jenes in meinen Büchern doch ein wenig abzuändern, da ich bei nochmaligem Überlegen sicher zu Resultaten käme, die der Meinung des Lesers Recht geben müssten. Dass Leser, die sich zu solchen Äußerungen gedrängt sehen, noch keinen Hauch des Geistes verspüren, der das Lehrwerk veranlasst hat, dem ich die sprachliche Form geben musste, wird allen dem gegebenen etwas näher gekommenen Freunden des Werkes gegenüber nicht erst zu beweisen sein. Wer in solcher schiefen Einstellung seines Denkurteils an die Bücher herankommt, der wird recht lange Zeit brauchen, um zu entdecken, dass er hier nicht vor willkürlichen Mitteilungen steht und dass er den Autor allein aus dem durch ihn Gestalteten erspüren könnte. Es wäre für solche Leute besser, sie würden nicht eine einzige von mir niedergeschriebene Zeile lesen, weil sie dann wenigstens ohne Verantwortung vor ihrem Ewigen blieben. Wer das geistige Lehrwerk, das hier in Rede steht, einmal kennt, auf dem liegt Verpflichtung, die Erfüllung erwartet. Verpflichtung gegenüber sich selbst. Es war kein Zufall, dass er diesen Büchern im Bereich seiner Sprache begegnen musste. So zufällig ihm auch vielleicht die Begegnung erschien, da ihm ja in Wahrheit etwas zugefallen war, von dem er vor dem nichts wusste, und dessen Wert für ihn er vorerst noch nicht abschätzen konnte. Die hier gemeinte Verantwortung wird niemals als eine Last zu empfinden sein. Darum muss ich die Leser dieser Bücher bitten, ihre Verantwortung sich selbst gegenüber nicht zu vergessen, auch wenn sie auf ihren Schultern kaum zu spüren ist, denn sie ist nicht minder bedeutsam, als wenn ihre Schwere den Träger keuchen lassen würde. Leider kommt diese Verpflichtung gegen sich selbst den wenigsten Lesern von sich aus in den Sinn, obgleich fast jede Seite, die ich geschrieben habe, dazu Anlass geben sollte, sich zu fragen, ob man weiterhin nicht vor sich verpflichtet sei, aus dem Gelesenen auch Konsequenzen für sich abzuleiten. Viel lieber nimmt man meine Ratschläge hin wie die Aufgaben eines Schulungskurses, in dem man Fortschritte zu machen sucht oder sich quält, wenn sie zuweilen auf sich warten lassen. Aber diese Art, meine Weisungen zu verwenden, ist leider ihr Missbrauch und kann nicht dahin führen, wohin ich den Weg durch mein Werk neu bereitet habe. Diese unerfreuliche, gleichsam altkluge Art, vermeintlich in der Lehre zu stehen, wie man das immer wieder in seltsamer Geschmacksbescheidenheit nennt, ist ein Erleben wollen neben dem Leben. Während mein Lehrwerk gegeben ist, um das Leben leben zu lernen. Alles, was ich anrate, soll das Leben bereichern. Es darf nicht ein Faden vermeintlichen Erlebens neben dem Leben gesponnen und auf separater Spindel aufgewickelt werden, in der irrigen Meinung, so würden meine Weisungen befolgt. Alles, was ich in meinem geistigen Lehrwerk gegeben habe, lehrt die Liebe zum Leben. Man wird einst auf der anderen Seite wenig Anlass haben, sein Weiterleben zu lieben, wenn man sein Leben, wie es auch sein mag, hier auf dieser Seite nicht liebt. Selbst einer, der weiß, dass er in wenigen Minuten diesen Erdenkörper verlassen muss, wird noch gut tun, in diesen letzten Augenblicken dem Leben Liebe zu erzeigen. Dem gleichen Leben, das er vorher vielleicht 100-mal verfluchte, trotz aller Angst, es wirklich zu verlieren. Wer so sehr das Leben zu verlieren fürchtet, der braucht zwar das Leben, auch wenn er es nur zum Missbrauch braucht, aber er hat das Leben niemals geliebt. Wie sollte er auf der anderen Seite des Lebens urplötzlich das Leben lieben lernen? Wie sollte er in derer Bewusstseinsreich gelangen, die dort das Leben lieben in lichter Glut? Wie sollte sein eigenes Leben nunmehr in der Liebe leuchten, da es nie in ihm Liebe fand. Er wird auch auf der anderen Seite das Leben nur brauchen und dann kaum ertragen, dass es sich nicht durch ihn verbrauchen lässt. So ist aber auch hier auf Erden kein geistiges Licht zu erlangen, ohne glühende Liebe zum Leben. Es ist ein schrecklicher Irrtum, dem jene erliegen, die meinen, sie müssten die Liebe zum Leben ertöten, um in den Geist zu kommen. Unsagbares ist durch solchen Wahn an Erdenmenschen gesündigt worden. Freilich hervorgerufen durch den anderen Wahn, als ob Liebe zum Leben gleichbedeutend sei mit Versinken in tiermenschlichen Gelüsten und Affekten. Davon aber kann keine Rede sein. Auch wer in den Lüsten des Tiermenschlichen versinkt, der liebt das Leben nicht, das ihm in seinem tierhaften Leibe anvertraut ist, sondern lässt sich vielmehr nur von dem, was er lenken und leiten sollte, dorthin treiben, wohin er im Grunde nicht einmal wirklich will. Und darum kann er das Leben nicht wahrhaft lieben, das ihm erst liebenswert erscheinen würde, hätte er es für alle Dauer in seiner Gewalt. Mein geistiges Lehrwerk lehrt weder Askese, noch begünstigt es ungebändigten Sinnenrausch, wobei hier durchaus nicht nur an Sexualität zu denken ist, weder im Sinne der Verneinung noch dem ungebändigter Triebhaftigkeit. Alle Erlebensmöglichkeit auf Erden, die dem Menschen Kraftquelle werden kann zur Erkräftigung seines Seelenlebens, kann leider ebenso wohl in einer anderen Weise ausgenützt werden, die zu seelischer Not, ja zum Betäuben und Ersticken der Seele führt. Wenn ich von der Liebe zum Leben spreche, so will ich den Willen im Leser wecken, seiner Seele Nahrung zu schaffen aus dem Leben hier auf dieser Erde. Darum lehre ich den Willen zur Freude. Darum zeige ich, wie alles Geschehen im irdischen Leben das rechte Beten lehren kann. Darum ist allem, was ich lehre, alles Leben dieser Erde einbezogen, wie immer es dem Menschen in seinen Bereichen hier erlebbar werden mag. Man lese selber im Buche vom Jenseits nach, was ich aus geistiger Urerfahrung über die Identität des Lebens, werde es nun als Diesseits oder als Jenseits in der Anschauung erlebt, zu sagen habe. Was dort gesagt ist, will Aberglaube und Irrtum aus dem Wege schaffen, damit die Seele sich auch hier auf dieser Erde dem gleichen Leben anvertraut wisse, das ihr ewig erhalten bleiben soll. In dieser Identität des Lebens hier im Irdischen wie in allen nachirdischen Bewusstseinsreichen ist alles, was ich zu lehren kam, gegründet. Der Mensch dieser Erde ist nur eine untergeordnete, tiergebundene Art des ewigen geistigen Menschen, aber unausgesetzt, wenn auch unbewusst, mit jedem, auch dem höchsten Menschtum, in innerster geistiger Verbindung, mag er sich ihrer würdig erweisen oder nicht. Soweit er ahnend erfühlt, dass sein Erdenleben nur ein kleines Teilstück des Lebens ist, nennt er das ihm noch unbekannte andere Leben jenseitig, aber sehr wenigen nur kommt zu Bewusstsein, dass alles irdische Erleben nur ein physisch-sinnliches Gewahren des gleichen Lebens ist, das als jenseits geahnt, geglaubt oder empfunden wird und zugleich jeglicher erdmenschlicher Willenswirkung letzte Folge in sich verwahrt.